Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 40 Plus, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Florian Weber und ich setze mich hin gemeinsam mit dem Psychiater Dr. Peter Christian Dox und wir besprechen die Herausforderungen meiner Generation, also der Generation 40 Plus. Und auch diese Folge haben wir vor Live-Publikum aufgezeichnet beim Podcast-Festival des SWR in Mannheim im Forum. So um die 200 Leute sind live vor der Bühne. Das heißt, das ist für Christian und mich auch eine sehr spannende Situation, denn die Leute sind nicht nur gekommen, um zuzuhören und zuzuschauen, sondern auch, um ihre Fragen zu stellen. So wie ihr das auch tun könnt in der Community, also immer in den Kommentaren unter unserem YouTube-Kanal, dem Deep Talk-Kanal vom SWR. Und da gehen wir natürlich auch in den kommenden Folgen immer wieder auf das ein, was euch auf dem Herzen liegt. Ich wünsche jetzt gute Unterhaltung und vor allen Dingen auch ein paar spannende Erkenntnisse. Ich nenne es jetzt mal die zweite Runde. Also wenn wir jetzt in unserem Alter, ich nehme euch immer so, ich weiß, das sind Jüngere auch dabei, schon klar, aber ich sag mal, viel Jüngere.
Du hast ja auch die zweite Runde, oder?
Wieso die zweite Runde? Wie meinst du? Nee,
bist du doch in der ersten.
Also in der ersten, die zählt.
Das meine ich, ja.
Ich hatte früher Freundinnen und hatte längere Beziehungen und so weiter, aber aufs Leben gesehen, aus meiner heutigen Perspektive, ist das die erste Runde, die zählt.
Ich wollte wissen, welche Runden zählen. Weil du hast gesagt, ich bin der Erste. Also für dich zählen nur als Runde die Ehe oder die langen Beziehungen. Oder was zählt?
Ja, also wenn ich jetzt mich da draußen hinstelle und mit euch einen trinke und ich soll von meiner Beziehung erzählen, sind die Beziehungen, die vor meiner Ehe stattgefunden haben, so weit weg, dass ich zumindest auf die erste Frage hin überhaupt kein Gefühl mehr dafür habe, was die jemals für eine Rolle gespielt haben. Mhm. Muss ich gestehen, natürlich könnte man jetzt sagen, die haben dich auch zu dem gemacht, was du bist und warst auch der Typ, den dann deine Frau kennengelernt hat. Aber aus der heutigen Sicht spielen die für mich keine Rolle mehr.
Ja.
Also deswegen, genau, das meine ich jetzt mit erster Runde. Und wenn dann aber diese zweite Runde käme oder kommt oder in unserem Alter dann auch kommt, dann kann ich mir schwer vorstellen, aber vielleicht kannst du da helfen, dass die jemals so gut werden kann, auch wenn diese erste Runde dann beendet ist, aber die zweite Runde so gut wie die erste, weil man doch so viel entscheidende Zeit und Lebensabschnitte miteinander verbracht hat, die Rush-Hour des Lebens, eventuell die Familie gegründet haben, diese Zeit zwischen, ich sag mal, Anfang 30 und Mitte, Ende 40 und so weiter. Ich kann mir, aber wie gesagt, hilf mir, kaum vorstellen, wie ich eine Beziehung so innig, so intim, so vertrauensvoll nochmal, auch anders, aber trotzdem in der Intensität nochmal so erleben und aufbauen kann, wie das einmal im Leben über einen langen Zeitraum schon funktioniert hat.
Aber du sagst es ja schon, nochmal ganz anders. Also das wird eben jetzt, man muss sich wirklich klar machen, für mich zumindest, dass Beziehungen in Phasen verlaufen. Und es kann sein, dass eine Beziehung gut war in einer Phase, nehmen wir an, zwischen 25 und 45. Und dann, ich finde es immer so schön, wenn Leute sagen, aber du hast doch mal gesagt, dass du mich liebst. Ja, das ist 20 Jahre her. Also da hat, und in der Zwischenzeit haben wir viel getan, damit die Gefühle weg sind. Wenn ich oft so Beziehungen angucke, dann frage ich immer gerne, was tun Sie denn ganz bewusst für Ihre Beziehung? Und dann gucken sie mich ganz komisch an und fragen, was ich denn meine.
Was meinst du denn?
Und, ja, ich sehe zum Beispiel ganz bewusst, machen Sie ganz bewusst Wertschätzung, machen Sie Achtung, machen Sie Respekt, machen Sie Zärtlichkeit, machen Sie Sexualität. Sexualität verliert sich im Laufe der Zeit und interessant ist, es verliert sich, ohne dass drüber geredet wird. Und dass ganz viele Sachen so einfach versanden die ganze Zeit und sie sind da nicht mehr da. Wenn mir eine Frau sagt, Herr Dox, was soll ich machen? Mein Mann, der pupst immer beim Abendessen. Dann muss ich sagen, dann hat er, was soll er noch machen, bis man wirklich sagt, jede Art von Respekt ist verloren gegangen. Ja? Oder wie wir uns manchmal anziehen, wie wir uns unattraktiv machen, mein berühmter Wohnbeutel. Ja? Also diese Geschichte, wo wir alles tun zu Hause, um so unattraktiv wie möglich zu sein, dann ist es doch Wahnsinn, dann ist diese Phase eben vorbei. Dann war das gut für eine bestimmte Phase. Und dann ist es ja, wenn ich dann 40 bin, nehmen wir an einfach, und lerne dann jemanden neu kennen, dann habe ich eine ganz große Chance, eine neue, super Beziehung aufzubauen, die aber eben ganz anders ist als die andere. Und dann auch das, was du immer so gerne fragst, eben, kann ich dann die Fehler wieder gut machen, die ich früher, also man lernt ja angeblich aus Fehlern.
Ja, nicht wieder gut machen, aber einige Dinge besser
man
machen.
Man lernt als ja man aus Fehlern, ja. Man lernt nicht aus Fehlern. Entschuldigen, Sie müssen akzeptieren, dass Sie mit 40, 45 Jahren Ihre Persönlichkeit haben. Sie können Ihr Verhalten verändern, aber Ihre Persönlichkeit nicht mehr. Die Gefahr ist sehr groß, dass Sie die alten Fehler wiederholen. Und das ist gut, wenn man sich das bewusst macht, weil dann kann man wirklich was tun. Aber zu meinen, dass man wirklich sagt, einfach das, was ich früher falsch gemacht habe, das mache ich jetzt nicht mehr, ist Käse. Ich bin so, wie ich bin, und es ist eine ganz große Gefahr, dass ich alte Fehler wiederhole. Ich bin eifersüchtig gewesen und wahrscheinlich werde ich wieder eifersüchtig sein, obwohl ich weiß, ich sollte es nicht sein. Nochmal eine Sache aus der Hirnforschung. Einsichten verändern kein Verhalten. Ja, das weiß jeder Raucher. Sie können einsehen, dass sie etwas falsch machen. Sie machen es trotzdem wieder falsch. Und es wäre gut, wenn sie sich einfach verzeihen würden. Das ist immer
eine Meldung gerade. Nee? Okay.
Also das ist wirklich wichtig und ich denke, da ist es ganz wichtig, sich klar zu machen, ich habe diese Beziehung gehabt, die erste Runde, von mir aus auch die zweite Runde und dann kann gut und konstruktiv eine dritte oder vierte Runde entstehen. Also es ist überhaupt nicht, aber das hat gar nichts mit den anderen, sondern das ist abgeschlossen. Das Entscheidende ist, dass ich diese Phasen abschließen kann, dass ich sie wirklich abschließe. Und dass ich nicht noch versuche, verschiedene Phasen, was viele Familien dann falsch machen, eben, wenn sie wirklich so verschiedene Modelle miteinander vermischen, dann gibt es eine Mischidentität und sie existieren gar nicht mehr. Es geht immer um die Frage Identität.
Jemand eine Frage zum Abschließen oder zur Identität?
Wie ist das denn in einer Patchwork-Konstellation? Da hat man ja gezwungenermaßen noch Kontakt zu dem Ex-Partner. Wie viel ist denn da gesund? Und wo sagt man dann, naja, das würde dann jetzt doch eher die neue Beziehung belasten?
Also gesund wäre es, auf das Notwendigste zu beschränken. So wenig wie möglich. Natürlich, klar, mit den Kindern muss man Kontakt haben. Aber so wenig wie möglich zu beschränken. Und das andere wäre noch, dass man halt, was ich oft so habe, dass die alten Partnerschaften deswegen nicht beendet wurden, weil die Gefühle nicht ausgelebt wurden. Oft sind ja zum Beispiel in alten Partnerschaften Kränkungen gewesen oder Verletzungen gewesen und die Wut ist immer noch in einem drin. Ich denke jetzt gerade an eine Klientin, die ich habe, die jetzt gerade, das ist wirklich sehr aktuell, die hat jetzt gerade erfahren, dass ihr Mann, also die wusste seit 2 Jahren, dass ihr Mann sie betrügt und jetzt hat sie erfahren, dass ihr Mann sie schon seit 15 Jahren mit ihrer besten Freundin betrügt. Also das war natürlich ein Hammer für sie. Und die hat die neue Beziehung jetzt aufgebaut, aber die hat natürlich die Wut auf den Ex noch total in sich drin. Und wenn sie den Ex sieht, dann hat sie natürlich sozusagen Mordgefühle, aber geht die ganze Zeit freundlich mit ihm um, weil sie ja die Kinder haben und über die Kinder verhandeln müssen. Und da finde ich, da bin ich jetzt gerade mit ihr am Arbeiten, das ist provokative Therapie. Ich versuche die Wut, die sie auf ihren Mann hat, auf mich zu kriegen. Das geht relativ schnell. Und dann in der Therapie, dass er halt wirklich die ganze Sache bei mir ablehnt, damit wirklich diese Wut raus, sonst bleibt, kommt die irgendwo anders wieder raus. Das heißt, es ist wirklich das Wichtige ist auch, alte Beziehungen emotional beendet zu haben, auch mit dem Streit, auch mit dem ganzen Gefühl von Trauer, alles, was da ist. Ja, man kann nicht einfach da so weggehen und dann wieder sagen, jetzt fange ich was Neues an, sondern dann kriegt der neue Partner das ab, ja? Das wäre jetzt die große Gefahr jetzt bei dieser Frau, die jetzt erfahren hat, wie lange er sie schon betrügt und so weiter. Das ist der neue Partner. Was passiert jetzt auch gerade? Sie ist total eifersüchtig bei dem neuen Partner. Das ganze Misstrauen von ihrem Mann geht rüber zu dem neuen Partner und beeinträchtigt massiv die neue Beziehung. Also das ist wichtig, dass es auch emotional beschlossen ist. Also deswegen meine ich nicht nur. Und eben aufs Notwendigste beschränken, was das Funktionale angeht. So, und jetzt?
Ja, und jetzt noch eine Runde Sex.
Ja.
Da wollte jemand applaudieren. Nach dem Motto, endlich! Endlich reden sie auch in Monum über Sex. Ajo, klar. Nein, ich habe das also da auch wieder aus der Community. Sexualität nochmal neu als Single oder in der langen Beziehung in unserem Alter. Aber du nennst es lieber auch, und ich finde das ganz schön, Intimität und Leidenschaft. Du hast es ja gerade eben auch schon angeschnitten mit dem Thema Wertschätzung innerhalb von langen Beziehungen. Ist das auch ein wichtiges Thema, das Thema Intimität und Leidenschaft leben oder wieder aufleben, wieder zu beleben. statt nebeneinander herzuleben. Gucken wir vielleicht erstmal auf die Situation, das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber an der Stelle auf das Paar, das schon lange zusammen ist und diese wichtige Komponente für eine schöne Beziehung verloren gegangen ist. Je länger das sich hinzieht, desto höher wird meiner Erfahrung nach die Klippe, über die man drüber muss. Um
darüber, das ist so ähnlich falsch wie deine U-Kurve.
Also. Ich meine in der Kommunikation.
In der Kommunikation, aber, ja.
Ja, genau. Also ich will sagen, also angenommen, zwischen uns läuft nichts und irgendwie...
Zwischen uns?
Ja, zwischen uns.
Ja.
Und wertschätzungstechnisch läuft da auch nicht mehr viel und man muss ja irgendwann dann anfangen, es zu thematisieren, wenn man es überhaupt ändern wollte. Man kann natürlich auch sagen, okay, hat eh keinen Zweck mehr, Gefühle sind auch keine da, beende ich die Beziehung, machen wir neu. Aber dem ist ja auch nicht immer so. Du sagst ja auch,
ja.
Nur 50% der Ehen werden geschieden.
Aber das Problem ist ja vorher, also um es mal wirklich klar zu sagen, Sexualität wird in den heutigen Beziehungen noch genauso tabuiert wie vor 100 Jahren. Oder wie vor 80 Jahren. Also wir haben zwar einen unheimlichen Markt für Sexualität, wir haben natürlich eine Welt des Pornos und wir haben eine Welt der Medien, die offen ist, aber innerhalb der Beziehung, zumindest die Paare, die ich betreue, sehe ich, dass Sexualität immer noch ein heißes Thema ist und es wird nicht offen angesprochen, es wird nicht offen kommuniziert.
Aber ist es, Entschuldigung, weil du jetzt gerade das heiß genannt hast, ein heißes Thema, ja, ist es ja im wahrsten Wortsinn, aber ist es nicht auch ganz gut, dass nicht über alles gesprochen wird? Also wenn man so alles auf den Tisch legt, dann ist es ja vielleicht auch gar nicht mehr so heiß.
Ich habe gerade ein Paar, die hat die Therapie abgebrochen. Die wollten eine Paartherapie machen. Die habe ich in der vierten Sitzung gefragt, ganz vorsichtig, ob sie noch Zärtlichkeit und Nähe miteinander haben. Da haben die Therapie abgebrochen. Das war ihnen zu intim. Ich habe gesagt, wie soll ich denn Paartherapie machen mit ihnen, wenn ich noch nicht mal dieses Thema, also noch nicht mal so ansprechen kann. Ich will es ja noch viel intimer ansprechen. Aber ich wollte damit nur sagen, das ist jetzt auch letzte Woche passiert. Also es ist wirklich irrsinnig, wie wir halt innerhalb der Beziehung eine Wortlosigkeit haben. Und wie wir Angst haben, die Dinge anzusprechen. Und was mich immer wieder erschüttert, ist nicht, dass Paare nach vielen Jahren weniger Sex haben, auch vielleicht weniger aufregende Sex haben. Das Schlimme ist, dass sie nicht drüber sprechen. Das Schlimme ist, dass nicht drüber geredet wird, dass nicht geredet wird, sag mal, warum streicheln wir uns nicht mehr? Sag mal, warum küssen wir uns nicht mehr? Sag mal, warum begehrst du mich nicht mehr? Und dann frage ich immer ganz gern, wenn Männer sagen das gerne in der Therapie, wie sie Sex vermissen, dann sage ich immer gern zu den Männern, und was tun sie, um für ihre Frau begehrenswert zu sein? Dann schauen mich Männer mal ganz komisch, wie, was könnte ich denn tun? Und ich sage, duschen zum Beispiel, wäre so eine Sache. Oder mal ein Kompliment machen oder so, also irgendwie so. Das ist wirklich ganz eigenartig. Frauen machen sich wirklich interessant. Es gibt Dessous-Läden nur für Frauen. Männer habe ich selten in Dessous gesehen, kann ich mir auch schlecht in Strapsen vorstellen. Und wir Männer, wir haben irgendwie die Einstellung, wir sind sexy, so wie wir geworden sind. So, wir sind begehrenswert. Und das finde ich ganz eigenartig, dass wir halt weder uns Gedanken drüber machen, wie können wir uns interessant machen, um lange Zeit eine interessante Sexualität zu haben, und noch eben die Verbalisation. Und die Sexualität steht und fällt mit der Verbalisation, mit dem darüber sprechen.
Aber wenn das so verbreitet ist, dann stellt sich
doch... Das sind immer die anderen, das ist das Gute.
Ja, genau. Wenn das so verbreitet ist, stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Ist das nicht vielleicht auch ganz normal und gut und in Ordnung so, dass es so ist? Oder ist es immer, wenn es so ist, also die Sprachlosigkeit, ist es zwangsläufig ein Problem für eine Partnerschaft?
Ja,
oder geht es auch ohne?
Es ist so schade, weil ich das häufig habe, dass ich Paare habe, dann spreche ich getrennt mit den Paaren. Was übrigens eine ganz interessante Frage, können Sie sich jetzt auch mal für sich stellen, müssen ja nicht beantworten. Ich frage immer gerne über Kreuz nach den sexuellen Fantasien. Also ich frage den Mann nach den sexuellen Fantasien der Frau und die Frau nach den sexuellen Fantasien des Mannes. Und das ist faszinierend zu sehen, dass keiner die kennt. Und dann oft sagt, haben Sie den Mut, das jetzt vor Ihrer Frau zu sagen? Und dann sagt er, ja, ich glaube, das und das magst du gern und jenes und sowas. Und dann sehe ich schon, wie die Frau den Kopf schüttelt. Das bin ich nicht. Ja. Also es ist wirklich interessant, wir haben keine Ahnung von den sexuellen Bedürfnissen, von den sexuellen Wünschen des Partners. Und das Schlimme ist daran, dass ich oft dann alleine mit denen spreche und die haben die gleichen sexuellen Fantasien. und dann hole ich sie rein und sage, wollen wir darüber sprechen, dass ihr das Gleiche habt, dann wozu brauchen wir diesen blöden Psychiater sein, dass er uns das sagt. Und ich bin nur der Kommunikator. Und das ist wirklich irrsinnig, welche Wortlosigkeit. Wir wollen den anderen nicht verletzen. Wir wollen die Menschen, die wir lieben, wir wollen denen nicht wehtun, wir wollen sie nicht kränken. Und dadurch gibt es diese Wortlosigkeit oft. Es ist gar nicht so, dass wir es extra machen, sondern ganz viele, ich kann nur ein guter Liebhaber für meine Frau sein, wenn sie mir sagt, was sie möchte. Auch wenn ich vorher vielleicht schon 10 andere Frauen kennengelernt habe. Jede Frau ist anders und jeder Mann ist anders. Und jeder Partner kann es dem anderen nur sagen. Und wenn man immer so fragt, ist der gut im Bett oder ist die gut im Bett, dann ist sie so gut, wie ich ihr das sage. Ich muss mich verbalisieren. Jemand kann nicht ahnen, wo ich gerne berührt werde, wie ich gerne berührt werde und so weiter. Und es ist lustig, bei Paargesprächen manchmal, dann frage ich die Frau zum Beispiel, mögen Sie überhaupt, wie Ihr Mann Sie küsst? Und dann sagt sie, ich habe noch nie gemocht, wie sie mir seit 20 Jahren deinen Lappen durchs Gesicht zieht oder sowas. Oder ja, nein, das ist schon, aber das ist wirklich, ich meine, sie alle reden natürlich offen drüber, aber es ist nicht nur die Hemmnis, dass wir Hemmnisse haben, über Sexualität zu sprechen, wir haben auch Hemmnisse, den anderen zu verletzen, ihn zu kränken. Das ist wirklich wahr. Es gibt sehr viele Frauen, die spielen ihrem Mann den Orgasmus vor. Das erlebe ich bei mir wirklich wöchentlich Thema. Und es ist wirklich wahr, dass auch eben viele Dinge ganz schief laufen, aber sie werden nicht angesprochen. Und das finde ich so schade, weil Sexualität, und es geht gar nicht um Sexualität, Nähe und Zärtlichkeit ist so ein wichtiger Bereich. Und deswegen müssen wir als Paartherapeuten, das ist wirklich irre gewesen, ich habe so viele Therapeuten ausgebildet, ich kann wirklich sagen, ich habe hunderte von Therapeuten ausgebildet. Alle Therapeuten, die ich hatte, hatten eine Hemmung, über Sexualität zu sprechen.
Aber ich darf an der Stelle festhalten und verstetigen, dass du zumindest schon meinst, dass ein gerüttelt Maß an Intimität, Zärtlichkeit und auch Leidenschaft zu einer langen Beziehung, zu einer zufriedenen, Glück mit Glücksmomenten behafteten Beziehung schon dazu gehören,
ja,
dass es nicht ohne geht. Dann zum Schluss vielleicht die Frage, wie, du sagst klar, Kommunikation ist alles, aber es will jetzt ja auch nicht jeder von euch, von uns, um diese Sprache zu finden.
Man kann es auch übertreiben. Manche reden viel zu viel drüber. Also das muss man ein Mittelmaß finden.
Wenn das lange brach lag, nochmal, ist es möglich, nur über diese Kommunikation, aber wenn wir das Eis der Kommunikation dann irgendwann gebrochen haben, ist es wiederherstellbar? Also da wiederum, weil wir vorhin über erste und zweite Runde ja gesprochen haben, wenn ich mich an ein paar meiner Beziehungen noch in jungem Alter und so weiter erinnere, die auch eine längere Zeit gingen, und wenn da der Ofen für mich zum Beispiel aus war, habe ich nicht die Notwendigkeit oder überhaupt die Chance gesehen, dass das sexuell wieder interessant würde. Also da bin ich dann eher vom Hof geritten, schönes Bild an der Stelle, aber und hab nicht überlegt, wie investiere ich denn jetzt in eine Wiederbelebung der Sexualität? Ja. Weil, also nach dem Motto, was rum ist, ist rum, dann ist auch nichts mehr zu retten, was soll das? Schade vielleicht, wenn es zu früh irgendwie da weggeplätschert ist und so, kann man sagen, ja, schade, hätte vielleicht noch 1-2 Jahre länger halten können, aber ist halt rum, so, zack, fertig.
Ja, aber so ist, also man kann natürlich wiederbeleben, wenn beide es wollen. Aber es geht nur, wenn beide es wollen. Oft habe ich immer so, ein Partner möchte das gern, der andere Partner will das gar nicht. Es geht nur, wenn beide wirklich motiviert sind, was zu machen. Und es beginnt dann immer wieder, das tut mir leid, dass es so ist, es beginnt immer wieder über Verbalisation. Es beginnt dann so, dass man auch zum Beispiel, also es ist irre, dass man sich nicht einfach fragt und sagt so, warum haben wir das nicht mehr? Warum ist das nicht da? Warum? Ich kann ja verstehen, dass manche vielleicht weniger oder mehr, aber das nicht drüber sprechen, das finde ich so erschütternd, dass man einfach sagt so, Mensch, warum berühren wir uns nicht mehr? Warum liegen wir so da vor dem, oder warum gucken wir beide also ins Handy und berühren uns nicht mehr? Darf ich meine Anekdote vorher?
Nee, noch nicht.
Die kennst
noch
du
nicht.
Auch noch nicht.
Ja, warte, ganz kurz. Und zwar, du hast ja gesagt, die Menschen, die wir am meisten lieben, die wollen wir nicht verletzen. So, deswegen halten wir eher die Klappe. Ja. Weil, du hast vorhin die Anekdote erzählt von den beiden, die dir von der gleichen Fantasie erzählt haben.
Ja.
Aber nicht selten kann ich mir den Fall sehr gut vorstellen, dass wir unterschiedliche Bedürfnisse haben, was Sexualität angeht, in einer Partnerschaft.
Ja.
Erstens mal was tun und zweitens mal, wenn wir dann darüber reden, dann kommen wir ja, also dann sagen wir das zwar dem anderen, aber wir kommen ja nicht zusammen. Also weil sonst sind wir ja an einem Punkt, dass ich oder sie oder er was macht, was ich will, aber sie oder er nicht will, wenn wir unterschiedliche Bedürfnisse haben.
Ja, aber das ist deine alte Meinung, dass du immer denkst, wenn ich ein Bedürfnis formuliere, muss ich es auch erfüllt bekommen. Das ist ja
also bei falsch. Sexualität schon, sonst findet sie ja nicht statt.
Erstmal ist doch wichtig, dass man es einfach sagt. Erstmal ist es doch wichtig, dass ich sage, was ich möchte. Und weg von der Erwartung, dass ich es dann auch bekomme. Weil dadurch kriegt der andere Partner ja Druck. Wenn ich jetzt sage, ich will aber das und das haben und jenes haben und so weiter. Zum Beispiel, ich habe Paare, die gehen in den Swingerclub. Und die Frau will gar nicht in den Swingerclub gehen, aber sie geht wegen ihres Mannes. Das ist eine Katastrophe.
Ja.
Eine Katastrophe geht auch nicht gut. Das heißt, Bedürfnisse aussprechen, es wäre so schön, wenn wir lernen würden, diese berühmten drei Schritte der Psychotherapie, Bedürfnisse wahrnehmen, Bedürfnisse formulieren. Und wenn man sie dann umsetzen kann, ist es toll. Aber oft ist es so, dass es einfach so ist, ich sage, was ich will, aber ich erwarte nicht, dass ich es auch bekomme. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass ich dem Partner sage, dass ich meiner Partnerin sage, das und das hätte ich gern. Dann weiß sie auch zum Beispiel, warum ich enttäuscht bin. Dann kann, aber wenn ich Druck erzeuge und sage, ich muss das und das will ich unbedingt haben, wenn es gibt diese drei klassischen Verhaltensweisen von Männern, die keinen Sex kriegen. Der eine ist der Mann, der dann frustriert ist und sauer ist und ins Wohnzimmer geht und Whisky trinkt und sagt, ich hole mir eine andere. Das ist der eine Klassiker. Der zweite Klassiker ist den weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, der zweite war doch der mit dem Mitleid, genau. Der gesagt hat, mein Therapeut hat doch gesagt, wir sollten mittwochs immer Sex haben und können wir jetzt nicht. So geht das auch nicht. Und dann den dritten weiß ich jetzt, egal, es gibt so drei Klassiker eigentlich. Auf jeden Fall alle drei Klassiker führen dazu, dass beim anderen Druck entsteht und mit Druck kriegt man keine Sexualität.
Ja, aber das ist aber echt ein ganz dünnes Eis. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere von euch zustimmt, Bedürfnisse zu formulieren, ohne dass man dem anderen dadurch Druck macht. Also da musst du ja wirklich auf Socken formulieren.
Nein.
Weil natürlich, wenn meine Frau mir gegenüber was formuliert, was sie gerne hätte und ich bin ihr Partner beim Thema Sexualität,
ja,
und ich komme diesem nicht nach, dann natürlich stehe ich dann unterm Druck, weil ich weiß doch, was sie will. Ist ja schön, dass ich es weiß, aber wenn das sich überhaupt nicht mit meinem Bedürfnis deckt, dann stehe ich unter Druck. Dann kann sie das noch so nett und lieb formulieren, wie sie mag, aber dann stehe ich unter Druck. Die Situation haben wir dann, oder?
Also du bist ja schon sozusagen, seit 10 Jahren kommst du ihren Bedürfnissen ja schon nicht nach, weil sie hat es ja 10 Jahre lang nicht gesagt. Und wenn sie es jetzt mit einem Mal sagt, dann heißt das ja nicht, dass du jetzt schon dann gleich alles umsetzen musst. Also darf man bitte auch jemandem Zeit lassen, dass er dann darüber mal nachdenken kann und das entwickeln kann, dass man nicht gleich sagt, also das muss jetzt auch so sein. Sowas muss ja auch wachsen in einer Beziehung. Und ich finde, Sexualität hat so viel mit Vertrauen zu tun. Ich finde es immer so irre, wenn Leute so sagen, lebendige Sexualität, sie müssen die und die Stellung machen oder sonst was. Das ist alles nicht wie Sexualität ist Vertrauen.
Ich wollte gerade eben sagen, du steuerst auf ein schönes Schlusswort zu. Das war jetzt keines.
Nein.
Weil das soll sich ja nicht auf uns beziehen. Wobei an der Stelle sagen wir, oder Christian sagt das auch immer, was wir bei 40 plus die Podcast-Therapie machen ist, wir unterhalten uns. Meistens ist es noch, ihr kennt das ja, das Spielchen, vielmehr ein Zwiegespräch, in dem er mich versucht zu triggern, herauszufordern, zum Reflektieren zu bringen. Und da sagt er oft auch Sachen, die, wenn die Mikros aus sind, dann vielleicht auch ganz anders sieht, weil er mich provozieren will.
Oder eine Gegenthese machen.
Genau, immer eine Gegenthese. Ich kann eigentlich sagen, was ich will. Ich könnte ihn auch zitieren aus den ersten Folgen. Er würde dann das Gegenteil wieder sagen. Aber das funktioniert irgendwie ganz gut, sodass ich und hoffentlich ihr auch ins Reflektieren kommt. Insofern werden wir das noch ein paar Mal weitermachen lassen. 4. Staffel läuft. Ich glaube, vergangene Woche, kommende Woche kommen dann die nächsten Folgen bei Spotify, YouTube, ARD Sounds, heißt es seit neuestem. Und jetzt hören die Kolleginnen und Kollegen des SWR, hören zu, wenn ich ARD Sounds sage und nicken. Das ist nämlich unsere neue ARD Audiothek. Magst du noch ein Schlusswort oder darf ich einfach schon Danke sagen?
Ich dachte, vielleicht sollten wir noch Fragen machen, falls noch Fragen da sind oder sind sie bedient?
Da hinten gibt es noch eine Frage, ja. Schau mal.
Oh, da steht auch jemand, ja.
Oh, da auch, zwei Fragen sogar noch, okay.
Aus dem Dunkeln.
Das kriegen wir noch durch.
Wenn Sie an Ihre Praxis denken, wenn du an deine Praxis denkst, wie viele Menschen haben dann überhaupt eine, sage ich mal, reflektierte eigene Identität? Also in dem Sinn, wie man das sagt, wer bin ich und was will ich im Leben?
Ja.
Und wie viele Menschen müssten eigentlich erst daran arbeiten?
Also ich glaube, ich habe in meiner Praxis sicher eine Negativauswahl. In meiner Praxis kann ich sagen, fast alle, die kommen, haben keine Ich-Identität. Also die haben zwar eine berufliche Identität, die haben auch eine familiäre Identität, die haben auch eine Partnerschaftsidentität, aber die haben ihre Eigenidentität oder Ich-Identität haben sie lange verloren. Weil die meisten Menschen, die ich in der Praxis kennenlerne, übrigens auch außerhalb der Praxis, sind irgendwie Schablonen geworden. Und da bin ich vielleicht sicher, also wer nimmt sich denn wirklich schon mal die Zeit und setzt sich, es geht nicht, also weniger um diese Frage, wer bin ich, sondern wer bin ich in diesem Moment? Weil ich glaube, ich kann in 5 Jahren jemand anders sein. Aber sich mal klar zu machen, wo stehe ich? Diese Zeit, meine ganzen Klienten kriegen die Aufgabe, jeden Tag mal eine Viertelstunde ins Leere zu schauen. Mal eine Viertelstunde lang Reizarmut zu machen. Weil das Gehirn arbeitet ja auch nachts. Und das ist so unglaublich schwer. Das ist so unglaublich schwer, dass die Leute sagen, ich kann, also Meditation kann man das auch nennen, wenn sie wollen. Aber sich wirklich mal hinzusetzen und bei uns, ich wohne ja am See, auf den See zu schauen und wirklich sich mal hinzufühlen zu sich, nicht zu denken. Wir können schnell denken, aber wir können langsam fühlen. Und das erschüttert mich ganz oft. Das erschüttert mich wirklich, weil ich Identität so wichtig finde. Ich kann doch mit ihnen keine Beziehung aufnehmen, wenn ich ihre Identität nicht kennenlerne. Wenn ich ihre Ecken und Kanten, ich bin so froh über die Leute, die mich nicht leiden können, weil das zeigt, dass ich Ecken und Kanten habe. Und ich finde es so schade, wenn ich so Leute habe, die, es gibt so Leute bei mir, nicht nur in der Praxis, außerhalb auch, die mögen alle. Schrecklich. Ja, wenn dich alle mögen, hast du kein Profil. Wenn ich Identität habe, dann gibt es welche, die mögen mich und andere mögen mich halt nicht. Und vielleicht zum Schluss noch manchmal.
Na, eine Frage war noch.
Ach so, Entschuldigung. Also ja. Ist das beantwortet mit der Identität? Also ich habe sicher eine Negativauswahl, aber ich denke, das ist Thema von uns allen. Es ist Thema von uns allen, dass wir so viel berufliche Identität haben, so viel familiäre. Und überlegen Sie sich mal, wann nehmen Sie sich wirklich Zeit für sich selber? Und nochmal ganz klar, in dieser Welt des Reizüberflusses, die wir haben, müssen wir radikal mit Reizarmut gegensteuern. Ja? Weg mit dem Ding abends, ab 8 Uhr haben meine ganzen Klienten, machen das Handy weg, keinen Laptop mehr an und so weiter. Und wissen Sie was? Merken, gucken Sie mal, ob Sie das Handy schon mit auf Toilette nehmen. Dann wissen Sie, wie abhängig Sie sind. Ja? Das ist wirklich irre, dass wir auch ohne Handy nicht mehr auf Toilette gehen können. Und das, ja. Was machst du?
Ja, eben, noch eine Frage da hinten. Ich habe gerade überlegt, ob ich erzähle, dass ich manchmal meine Kinder, wenn ich sie sprechen will, anrufe und dann sitzen sie auf dem Klo. Aber okay.
Ja. Sie betonen immer wieder die Wichtigkeit des Miteinanderredens.
Ja.
Sehe ich genauso. Nur was machen Sie, wenn Sie einen Partner haben, der das nicht kann? Ich meine, nicht kann.
Der es nicht kann oder nicht will?
Beides, würde ich sagen. Es kommt auf das Thema an.
Ja.
Was machen Sie dann?
Also ich habe ganz oft, dass mir Frauen sagen, immer wenn ich mit meinem Mann reden will, dann geht er aus dem Zimmer. Dann sage ich, was muss Ihr Mann noch machen, um seine Respektlosigkeit zu zeigen? Ich finde, wenn jemand nicht bereit ist, mir zuzuhören, finde ich für mich persönlich die größte Respektlosigkeit. Ich kann wenigstens so tun, als wenn ich zuhöre. Und dass ich mir, das Entscheidende ist eben die Frage dann für mich einfach, muss ich mir das gefallen lassen oder lasse ich mir das gefallen? Und das finde ich im Laufe einer Partnerschaft ist für mich so eine Entwicklung, dass ich denke, dass wir uns häufig im Laufe einer Partnerschaft Dinge bieten lassen, die hätten wir uns am Anfang nie bieten lassen. Und das ist sowas, dass wir so einen inneren Achtungsverlust haben. Und deswegen, wenn jemand mit mir nicht bereit ist zu reden, wenn jemand nicht bereit ist, mir zuzuhören, dann ist es für mich keine Beziehung mehr, um das klar zu beantworten. Das ist Minimum einer Beziehung, finde ich. Noch zum Schluss noch ganz kurz, wenn manchmal wird mir vorgeworfen, dass meine Aussagen so widersprüchlich seien, dass ich mal so was sage. Das Leben ist widersprüchlich. Das Leben kennt keine Wahrheiten und hüten Sie sich vor Therapeuten, die Ihnen Wahrheiten sagen wollen. Das ist deren Wahrheit. Ein Therapeut kann Ihnen immer nur Impulse geben, aber er kann nicht Ihr Leben leben. Deswegen bin ich widersprüchlich, weil das Leben widersprüchlich ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für eure Fragen. Und Dankeschön. Vielen Dank, lieber Christian.